Dachte ich mir gerade so, so witzig. Hoffentlich haben Sie die Scheckkarte nicht dabei vom Mann. Sonst wird es teuer. Ich bin der Heinz Spindler, komme vom Bodensee, im Augenblick wenigstens, ursprünglich geboren, aufgewachsen in Oberfranken, direkt an der Grenze zur ehemaligen DDR. Dort kam ich zum Glauben an Jesus Christus, als ich 24 Jahre alt war. Ich war damals Soldat, Zeitsoldat, direkt an der Grenze stationiert, wie gesagt. Und da kam ich eben zum Glauben, als jemand mich einlud und sagte, er ist Christ geworden. Und dachte ich, ich bin ja auch Christ, weil ich bin getauft und konfirmiert. Von daher bin ich ja auch Christ. Und ich habe mal auch versucht, ein guter Mensch zu sein. Also an dem hat es auch nicht gemangelt. Es fehlt ja auch oft, mangelt oft auch gar nicht an dem, dass viele Menschen versuchen, ein guter Mensch zu sein. Und von daher dachte ich, das habe ich drunter verstanden. Christ ist gleich ein guter Mensch. Das dachte ich damals. Und von daher, naja, habe ich eigentlich alles. Ich meine, ich lese jetzt nicht in der Bibel. Ich bete auch recht selten. Ich habe auch damals gar nicht mal genau gewusst, ob es jetzt wirklich Jesus Christus gab oder nicht. Aber ich dachte, naja, so die Lehren von Jesus waren ja auch nicht schlecht, halt so ein Religionsstifter. Und der Mann, der lud mich dann zum Bibellesen ein, in so einem Bibelkreis in seinem Haus. Und da bin ich dann hin, weil es so penetrant freundlich war. Es war so jemand, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das auch erlebt, ne? Dass so jemand für heute Abend eingeladen hat. Und sie sind nur hier, weil sie dachten, meine Herren, dann habe ich diese Plage endlich los. Dann war ich mal da, ne? Und dann war das in Ordnung. Und es war auch ganz nett. Und es ist wirklich schön und gut. Ganz toll, wenn es so gute Menschen gibt wie euch. So habe ich damals gedacht. Wenn ich da einmal hingehe, habe ich diese Plage los. Der ist dermaßen freundlich. Und wenn ich da nicht hingehe zu dem Bibelkreis, der lädt mich garantiert wieder ein. Und das wollte ich umgehen. Und dann bin ich dahin. Und ich habe mir einfach vorgenommen, ich höre den Leuten zu. Und als ich mich da hingesetzt habe und zuhörte, wusste ich, an dem Abend Jesus Christus lebt. Und ich wusste an dem Abend, interessanterweise hat mir keiner gesagt von den Leuten, aber ich wusste, dass das jetzt eine Entscheidung von mir fordert, dass ich sage, Herr Jesus, wenn du lebst, dann sollst du auch der König meines Lebens sein. Ich werde es gleich noch ein bisschen ausführen. Und ich wusste, diese Entscheidung wird mein ganzes Leben verändern, total verändern. Das wusste ich. Und es wird nicht nur mein Leben verändern, es wird das Leben meiner ganzen Familie verändern. Ich war damals schon verheiratet, wir hatten schon drei Kinder. Genau, früh angefangen, ne? War 24 Jahre und von daher ist es dann schon ziemlich früh richtig gedacht. Und, ja, und schon haben wir die Lache auf unserer Seite. Also, und ich wusste, das verändert alles. Und da habe ich ein bisschen Angst davor gehabt. Weil ich dachte, naja, ich habe mir das dann so vorgestellt, so ein religiöser Fanatiker zu sein und dann rennst du den ganzen Tag so rum, hast so ein trauriges Gesicht und wer weiß, was du da alles machen musst. Und nee. Und dann habe ich das einfach so aus meinem Leben weggeschoben, bis zu einem bestimmten Tag, wo ich wusste, jetzt ist es soweit. Ich muss jetzt sagen, Herr Jesus, wenn das wirklich stimmt, was die Bibel über dich sagt und was die Menschen über dich sagen, dann lebe ich verkehrt. Weil dann bist du wirklich der Sohn Gottes. Du bist der lebendige Gott selbst und ich lasse dich gar nicht Gott sein in meinem Leben. Ja, ich versuche da irgendeine Lehre zu folgen, aber ich lasse dich gar nicht Gott sein in meinem Leben. Ich lasse dich gar nicht beherrschen. Und das habe ich einfach gesagt und dafür brauche ich Vergebung. Und seit dem Tag weiß ich, dass Jesus in mir lebt durch seinen Heiligen Geist. Und kurze Zeit später hat meine Frau, durfte es auch kennenlernen. Wir kamen, wie gesagt, schon aus der evangelischen Landeskirche, haben einen klasse Pfarrer auch gehabt, der uns geholfen hat, einfach auf dem Weg auch. Ich wusste gar nicht mehr, wie man betet, habe ich keine Ahnung gehabt. Ich wusste auch gar nicht, wo man die Bibel aufschlägt und wo man so wieder zumacht fast, ne? Keine Ahnung, null, aber ich war ein guter Christ. So ist es, ne? Es gibt ja viele gute Christen, die wissen gar nicht, dass man die Bibel auch lesen kann, ne? Sondern die denken, naja, die war tatsächlich damals bei unserer Trauung, war die echt fürs Regal. Und die macht sich eigentlich auch gut, die letzten 20 Jahre. Ein bisschen Staub angesetzt, aber sonst nicht schlecht. Und so war das bei mir gewesen. Und ich dachte, Christsein, das ist so halt eine Religion. So wie wenn ich Muslime bin oder Hindu bin oder Buddhist bin, bin ich halt Christ. Und versuche da halt irgendeiner Religion zu dienen. Als ich das damals sagte und sagte, ja, Jesus, wenn das wirklich stimmt, was die Bibel über dich sagt und die Menschen über dich sagen, dann lebe ich verkehrt, weil ich dich lasse nicht König sein in meinem Leben und dafür brauche ich Vergebung. Und seitdem weiß ich, dass ich Vergebung für meine Schuld habe. Und seitdem weiß ich, dass Christsein nicht eine Religion ist, die man halt versucht, so gut wie möglich auszuüben. Sondern Christsein bedeutet, eine persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott zu haben. Zu wissen, das ist mein lieber Vater. Zu wissen, mir ist meine Schuld vergeben. Ich muss nichts Besonderes machen im Leben. Zu wissen, dass der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, einen Plan mit meinem Leben hat. Und für dieses Leben hat. Und mein Leben in seine ewigen Gedanken einbindet und mit meinem Leben ein Stück Geschichte schreibt. Und deswegen bin ich heute Abend hier. So ist es. Das ist der einzige Grund, warum ich das tue, was ich tue. Ich bin damals nach 8 Jahren, habe ich die Bundeswehr verlassen. Nicht, weil ich gegen die Bundeswehr bin, aber es ging dann einfach weiter. Ich habe eine theologische Ausbildung gemacht, weil das dann so eine Sache war. Das hat mir so im Herzen gebrannt, dachte ich, die Botschaft, dass Gott die Menschen liebt. Die Botschaft, dass es Vergebung für Schuld gibt. Die Botschaft, dass der ewige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der das Universum in seinen Händen hält, dass der mit unserem Leben was machen möchte, das Ewigkeitswert hat. Das ist eine gewaltige Botschaft. Und diese Botschaft muss in diese Welt. Und ich fand es ganz toll, vom Herrn Bürgermeister Rutschmann, so war der Name, glaube ich, ne? Richtig, gemerkt. Und ich könnte hier Bürger werden in der Gemeinde, ja? Nicht schlecht. Ja, also, und ich fand es ganz, ganz toll, einfach diese Anregungen. Ganz wichtig, weil sich das ausübt. Wisst ihr, ihr Lieben, Christsein ist was Lebendiges, weil Christus lebendig ist. Weil er der ist, der den Tod überwunden hat, der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben und zwar das Leben, die Fülle. Selbst wenn jemand stirbt, sagt der Herr Jesus, und an mich glaubt, wird er doch leben. Auf ewig. Weil der Mensch, der mir gehört, der mir den ewigen Gott gehört, der sein Herz mir überlässt, feststellen darf, dass sein Leben nicht nur einen zeitlichen Wert hat. Ich habe das nicht für möglich gehalten, ihr Lieben, aber ich war vor kurzem auf Pellworm, ist eine Insel, die noch zu Deutschland gehört, in der Nordsee. Manche Leute wissen es gar nicht, ne? Aber deswegen sage ich das. Und da bin ich über den Friedhof gelaufen und ein Freund von mir sagt, du Heinz, guck mal auf den Grabstein. Da steht was drauf und ich dachte, das war immer nur so ein Witz. Aber da stand wirklich drauf, Mühe und Arbeit war sein Leben. Das war alles. Und ein alter Pfarrer, Wilhelm Busch hieß der, der sagte mal, der hat darüber geprägt, Mühe und Arbeit war sein Leben. Das ist eigentlich die Todesanzeige für ein Pferd. Aber nicht für einen Menschen. Wenn das alles war, an dem der Mensch erkennbar war, dass man das Mühe und Arbeit und hat sich abgeplagt und hat das Beste gemacht in dieser Welt. Ich glaube, ihr Lieben, der Sinn unseres Lebens ist, und da müssen wir ganz, ganz weit zurückgehen, manchmal müssen wir fragen, warum sind Dinge eigentlich entstanden? Es ist manchmal ganz gut, wenn man darüber wieder nachdenkt. Was ist eigentlich der Grund, die Ursache? Warum ist eine gewisse Sache geschaffen worden? Warum ist die entstanden? Und da lohnt es sich, manchmal ganz weit zurückzugehen. Und die Bibel, die gibt uns da einen klasse Anhalt. Und die Bibel sagt uns das und sagt, warum der Mensch entstanden ist. Wozu ist der Mensch geschaffen worden? Nicht, dass über sein Leben das steht, Mühe und Arbeit war sein Leben. Das kam dann. Das kam dann ins Leben. Und den können wir nicht entfliehen, ihr Lieben. Und ich denke, das Anspiel, das ihr jetzt gerade gespielt habt, das kennzeichnet das Leben vieler Menschen. Tatsache ist, wir können dem nicht entfliehen. Und wir werden dem nicht entfliehen. Nur die Frage ist, wer ist in dem ganzen Chaos oft und in den Wellen, die über uns hereinschlagen, der Kapitän? Wer hält das Steuer in der Hand in dieser ganzen Situation? Das ist die Frage. Wer das Steuer hält, der gibt meinem Leben auch Kurs. Der kann selbst ein Chaos Kurs geben. Der kann selbst Tränen Kurs geben. Erschöpfung kann da plötzlich Sinn machen, obwohl wir denken, das ist ja unmöglich. Ganz am Anfang steht in der Bibel über den Menschen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und am Ende dieses Schöpfungsaktes steht, und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und es war sehr gut, sehr gut. Er hat es angeguckt und sagt, sehr gut, wow, das gefällt mir, das ist wirklich klasse, das passt so. Und ganz am Anfang, ihr Lieben, wenn wir die Bibel lesen, das muss eine wunderbare Beziehung gewesen sein zwischen Gott und Mensch. Eine Beziehung, die von Vertrauen und Liebe geprägt war. Eine Beziehung, die nicht von Furcht, die kannte gar keine Furcht. Die Beziehung ganz am Anfang zwischen Gott und Mensch kannte das nicht. Oh, was ist, wenn es Gott wirklich gibt? Ha ja, dann gehe ich lieber mal doch mal in die Kirche, kann ja nicht schaden. Ne? Dann gebe ich halt doch mal lieber 20 Euro. Dann folge ich doch lieber heute Abend mal den Appell von unserem Herrn Bürgermeister Rutschmann und sage, ah, versuche ich mal wieder was Gutes zu machen in dieser Welt. Weil wenn es Gott wirklich gibt, dann sieht es vielleicht böse aus mit meinem Leben. Das ist das Kennzeichen, ihr Lieben, von einem Leben, das geprägt ist von Furcht. Später schreibt der Apostel Johannes mal drüber, in der Liebe ist keine Furcht. Menschen, die sich vom lebendigen Gott geliebt wissen, die brauchen ihn nicht fürchten. Es gibt schon eine Gottesfurcht, eine gesunde Gottesfurcht. Wohl der Stadt, dessen Gott der Herr ist, ihr Lieben. Es gibt eine gesunde Gottesfurcht, auch für unsere Politiker. Ich sage das ganz aktuell, weil heute Morgen habe ich mit meinen Kindern drüber gesprochen. Es gibt eine gesunde Gottesfurcht für Politiker auch. Dass wir merken, wir sind nicht das Maß aller Dinge. Es gibt jemanden, der ist wirklich König. Der steht über uns. Und da ist die Bibel voll davon, weil wir haben heute Morgen, habe ich mit meinen Kindern, im Buch Daniel gelesen, das ist ein gewaltiges prophetisches Buch und da geht es um gewaltige Könige, zum Beispiel den König Nebukadnezar, der gewaltigste König seiner Zeit im Babylonischen Reich. Und er hat ganz vergessen, dieser König, dass es über ihn noch einen allmächtigen Gott gibt. Und er hat sich nur darüber ergötzt, über das, was er alles fähig ist, machen zu können, tun zu können, wie er seine Macht ausüben kann in seinem Volk. Und dann sagt der lebendige Gott zu ihm, ich werde dich vom Thron stoßen. Weil du hast nämlich den König vergessen, der Könige ein- und absetzt, Nebukadnezar. Der allmächtige Gott ist es, der Könige ein- und absetzt. Sind nicht wir Menschen eigentlich? Und wenn ein Mensch das vergisst, dass er seine Macht von dem bekommen hat, der eigentlich der wahre Machthaber ist über das ganze Universum, dann kann es manchmal in der Welt so aussehen, wie es heute in unserer Welt aussieht. Aber wir sind ja alle irgendwie so gepolt ein bisschen im Herzen. Ist ja jeder so ein kleiner Machthaber. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber irgendwie so, dass wir einfach Menschen Menschen sein lassen und ihr Leben Leben sein lassen. Wir haben das aktuelle Beispiel, ne? Maschendrahtzaun. Da kann uns doch tatsächlich dieser Ast stören. Unglaublich, aber wahr. Was ist das für eine Frechheit? Ich habe das Recht, dass der wegkommt. Und dann merken wir schon, wie wir in unseren Herzen dann manchmal auch aufbegehren. Und wie viel mehr, wie gefährlicher wird es dann für Menschen, die an oberster Position sitzen und manchmal eben das total vergessen, dass es wirklich noch einen allmächtigen Gott gibt. Einen allmächtigen Gott. Nicht so ein Göttlein, das wir uns zusammengeschustert haben. Nicht so ein Gott, den wir vielleicht so in unseren Religionen so ein bisschen so uns vorstellen, sondern einen allmächtigen Gott. Von dem dann der Prophet Daniel sagte, er ist es, der die Weisheit austeilt. Er ist es, der Könige ein- und absetzt. Er ist es, der die Zeiten bestimmt. Er ist es, wie es der Psalmist sagt, der unsere Zeit in seinen Händen hält. Und der uns sagt in Jesus Christus, niemand unter euch kann seinem Leben eine Spanne zusetzen. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Die Frage ist nur, was war in dieser Zwischenzeit? Der Anfang der Menschheit war, dass eine vertrauensvolle Beziehung herrschte zwischen Gott und dem Menschen. Und der Sinn des Menschen war und ist auch heute noch, bin ich der vollen Überzeugung, dass der Mensch diese Charakterzüge, diese Attribute Gottes in dieser Welt auslebt. Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Güte, Reinheit, Wahrhaftigkeit, ihr Lieben, Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit hat auch was mit Treue zu tun. Bei Gott gibt es keine Notlüge. Der Gott, von dem die Bibel schreibt, ihr Lieben, der kennt nur ein Ja oder ein Nein. Und in Jesus Christus spricht er das einmalige, gewaltige Ja zu dieser Menschheit, die ihm den Rücken gekehrt hat. Weil das war die Katastrophe der Menschheit. Dann kam der Gegenspieler Gottes auf die Bühne, der Satan, der Lügner, wie es Jesus Christus später mal sagt, ein Mörder. Ha, und er sagt, wenn ihr von der Frucht esst, von der Gott sagt, von der ihr nicht essen sollt, dann weiß Gott, dass ihr so werdet wie Gott, dann wisst ihr, was gut und böse ist. Und der Mensch hat von der Frucht gegessen, Adam und Eva, und wir können darüber oft spotten, wisst ihr, ihr Lieben, die moderne Theologie, die spottet gern darüber. Nur, wenn wir in die Welt schauen, ihr Lieben, merken wir, irgendwie ist dieses Wort gar nicht mal so schlecht. Es erklärt uns viel über uns Menschen. Und von da an dann, als der Mensch gemeint hat, ich kann ja selbst so sein wie Gott, ich brauche ja gar keinen mehr. Als er von dieser Frucht gegessen hat, begann die Katastrophe der Menschheit. Begann die Katastrophe. Müssen wir jetzt eigentlich nur noch arbeiten? Leben wir nur noch, um zu arbeiten? Oder arbeiten wir, um zu leben? Ich weiß es gar nicht mehr. Es sind nur noch Stress in dieser Welt. Kein Aus, ein mehr. Und das Interessante ist auch, Herr Bürgermeister Rutschmann, was Sie vorhin sagten, auch so mit den Katastrophen und Kriegen und. Ist genau das, von dem Jesus Christus spricht. Was eigentlich eine Welt kennzeichnet, die dem lebendigen Gott, der uns sich darstellt im Propheten Jesaja als der Friedefürst, Gott Vater, Gott Held, treuer Ratgeber, eine Menschheit, die diesen Gott den Rücken gekehrt hat, die sich ihren eigenen Gott zusammenschustert. Die sagt, nee, also so wie in der Bibel, das ist zu einfach. Es muss schon ein bisschen komplizierter sein. Dieser Gott, der in Jesus Christus einmal ein gewaltiges Ja gesprochen hat zu dieser Menschheit. Denn also hat Gott die Welt geliebt, nicht gehasst, auch nicht ausgelacht. Gestern Abend sagte mir noch ein junger Mann, und das hat mich bewegt, was für eine Gesellschaft sind wir geworden, Heinz? Dass es Kinofilme gibt, in denen wird sich öffentlich lustig gemacht über Jesus Christus. Die Serie The Simpsons und all dieses Zeug. Heute kann sich jeder lustig machen über Jesus Christus. Erstaunlich. Über einen, warum eigentlich, frage ich mich. Hat er jemals einen Menschen was Schlechtes getan, Jesus Christus? Er sorgte sogar noch dafür, dass wir Weihnachtsferien bekommen. Unseren Weihnachtsurlaub, unser Weihnachtsgeld. Hatte jemals jemand was Schlechtes gemacht? Als er hier auf diesem Erdball lebte, ihr Lieben, musste selbst der Pontius Pilatus sagen, ich finde keine Sünde an diesen Menschen, keine. Und eine Gesellschaft, die so lebt, wie wir leben, degeneriert bis zum Gehtnichtmehr, die bringt es fertig, sich in Kinofilmen lustig zu machen über den Gott, der am Kreuz von Golgatha Ja gesagt hat zu dieser Menschheit. Ja, ich liebe dich. Ich will dich wieder rausreißen aus diesem Rad des Hamsterlebens. Ich will deiner Seele Ruhe schenken. Ich will diese Unruhe herausreißen aus deinem Leben, die eingezogen ist durch die Sünde. Ich will dir Leben schenken. Was für eine Gesellschaft, ihr Lieben. Und ich möchte es nur so erwähnen. Die Bibel sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wenn der Mensch dem Gott spottet, der den Menschen liebt, ihr Lieben, ist nicht, dass Gott uns Menschen straft. Der Mensch straft sich selbst. Der Mensch spottet dem Gott noch, der ihm Hoffnung geben will in der Mitte einer hoffnungslosen Welt. So sieht diese Welt oft aus. Und jetzt sagen wir vielleicht, oh, so ein Schwarzmaler. Aber wenn wir die Zeitungen aufschlagen und viele sagen, ich schlage sie schon gar nicht mehr auf, das erschlägt mich. Das erinnert an das Wort, das im Buch Hiob steht, Kapitel 14. Und da steht, der Mensch von der Frau geboren lebt kurze Zeit. Und er ist mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt und wie der Schatten flieht und er kann nicht bestehen. Und das weiß der Mensch. Er ist voller Unruhe, sagt der Hiob. Voller Unruhe. Woher kommt es? Es kommt, weil der Mensch diese Beziehung der Ruhe verlassen hat. Damals, als er gesündigt hat. Im Paradies. Der Mensch war geschaffen, um in diese Liebesbeziehung, Vertrauensbeziehung, friedvollen Beziehung, freudigen Beziehung, gerechten Beziehung mit dem allmächtigen Gott zu leben. Und der Teufel, der wusste es. Und er hat keinen Gefallen daran, dass ein Mensch so lebt, dass er in Ruhe und Frieden wirklich lebt. Und er hat einen Menschen verführt, kaputt gemacht. Das hat ihn den Mensch aus der Gemeinschaft, aus der friedvollen, barmherzigen, freundlichen, liebevollen Beziehung des allmächtigen Gottes herausgetrieben. Und deswegen lebt der Mensch so, wie es der Hiob sagt. Ist ja interessant, wie es die Bibel so auf den Punkt bringt. Wie ist der Mensch voller Unruhe? Voller Unruhe. Was wird das Leben noch bringen? Wie wird noch alles werden? Wie wird es noch mit der Ausbildung? Wie bringt es das eigentlich alles überhaupt noch, dass wir noch Kinder in die Welt setzen? Was soll das alles? Wem kann ich noch vertrauen? Kann ich dem Politiker noch vertrauen, der sagt, was interessiert mich mein Gewäsch von gestern? Kann ich den christlichen Theologen noch vertrauen, die sagen, naja, das Wort da, auf das kannst du auch nicht mehr so richtig vertrauen? Wem kann ich noch vertrauen? Und nebenbei bemerkt, manchmal merken wir ja, ich kann mir selbst gar nicht vertrauen. Was habe ich mir schon alles vorgenommen und wie wenig davon gehalten? Ich habe gestern eine Trauung gehabt im Schwarzwald und ich sagte es dann bei der Trauung, manchmal ist man es ganz bange ums Herz, ihr Lieben, auch wenn es ein wunderbares Fest ist. Aber wie viele Menschen in Deutschland haben sich das Ja-Wort gegeben, auch vom Altar das Ja-Wort gegeben, vom Gott und Menschen. Und haben sich versprochen, wir bleiben zusammen, bis der Tod uns scheide. Und nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren stellen sie fest, eigentlich sollte ich eine andere Frau heiraten. Eigentlich sollte ich einen anderen Mann heiraten. Wer denkt an die Kinder, die zurückbleiben, verunsichert, die dann sagen, kann ich überhaupt noch jemandem vertrauen? Die haben doch sogar vor Gott versprochen. Also wenn der Mensch schon das nicht mehr hält, was er vor Gott verspricht, wie soll es dann in meinem Leben sein? Soll ich denen noch was glauben, wenn sie mir was versprechen? Statistisch gesehen, jede zweite Ehe städtisch wird geschieden. Und jede dritte Ehe auf dem Land wird geschieden. Und die Zahlen steigen auch auf den ländlichen Gegenden. Wir sagen heute zwar, es gibt immer weniger Scheidungen in Deutschland, aber es gibt auch immer weniger Eheschließungen. Es gibt immer mehr Menschen, die leben einfach nur so zusammen. Oft aus klugem Kalkül, manche aber nur einfach draus, weil sie sagen, nee, ich will mir das ersparen, ich will nie eine Scheidung erleben. Ich habe das bei meinen Eltern gesehen. Ja, und dann merken wir, wie das auf uns eindringt, dieses Leben der Unruhe, des Unfriedens. Und da wird es mir manchmal ganz bang ums Herz. Und wie dankbar bin ich, wenn ich junge Menschen verheiraten darf, die lebendige Christen sind. Lebendige Christen, die wissen, dass Christus wirklich lebt. Dass er nicht nur eine Idee ist vom Religionsunterricht, sondern dass sie wissen, das ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat, Jesus Christus, und er ist das Ja Gottes zu meinem Leben. Er ist der, der den Tod überwunden hat, und der, der den Tod überwunden hat, oh, der kann auch die Abgründe in meinem Herzen überwinden. Der kann das. Er ist der, durch den Gott sich mit mir versöhnt hat, so sagt es der Apostel Paulus mal. Und wenn er sich mit mir versöhnt hat, dann kann er mir auch helfen, in Versöhnung zu leben in dieser Welt. Wunderbar. So eine Ehe, die schließe ich gerne. Ist noch schwer genug trotzdem, weil es ein Kampf geworden ist und es wird immer schwieriger in dieser Welt. Und es stimmt, dass immer mehr Ehen immer weniger Zeit füreinander haben. Wenn ich allein hier über die Autobahn fahre, denke ich, ist ja unglaublich. Schade für diesen Mann, der noch nach Stuttgart fahren muss und arbeiten muss und abends hofft, nach Hause zu kommen. Und dann freut er sich wieder über die Baustelle bei Heimsheim und denkt, irgendwann würde ich schon mal vorbei sein. Wieder 2 Stunden umsonst. Und dann muss ich dies noch machen und jenes muss ich noch machen und dies muss ich noch erfüllen. Und dann habe ich nirgendwo einen Ruhepol. Und wie wunderbar dann, ihr Lieben, zu wissen, es gibt diesen Gott, der uns einlädt in Jesus Christus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euer Herz erfreuen. Ich will eure Seele erfrischen. Aber es kann nur der Mensch, der sein Vertrauen in diesen lebendigen Gott setzt. Wie viele ihn aber glauben, denen gab er das Macht, Gottes Kinder zu heißen, sagt der Apostel Johannes über Jesus Christus. Wie viele Jesus Christus glauben, ihm vertrauen, dass er der Weg zurück ist zum Vater im Himmel, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Menschen geschaffen hat in seinem Bild. Und das Bild ist in Friede und Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit und Treue und Gnade und Barmherzigkeit zu leben. Wohl dem Menschen, der das Wissen darf, ihr Lieben. Und wohl der Stadt, so sagt es der Prophet, die diesen Gott zum Herrn hat. Wohl dem Ort, die diesen Gott zum Herrn hat. Wohl dem Ort, der so viele Menschen, in dem so viele Menschen wohnen, die diesen Gott zum Herrn haben, diesen lebendigen Christus. Die nicht nur einen Religionsstifter nachfolgen, sondern dem Sohn Gottes. Die nicht nur versuchen, ein selbstgerechtes Leben zu leben, irgendwie, sondern sagen können, wie gut das es tut, dass ich gerecht gesprochen wurde durch das Blut von Jesus Christus. Ich war getrennt vom lebendigen Gott. Und durch Jesus Christus darf ich sein Kind sein. Darf ich ihm vertrauen. Getrennt vom lebendigen Gott kam ich mir vor, wie so ein Hamster im Hamsterrad. Kein Ausweg. Gejagt. Aber jetzt in der Beziehung mit dem lebendigen Gott durch das Blut von Jesus Christus darf ich wissen, meine Seele darf Ruhe finden. Ruhe beim lebendigen Gott. Ruhe mitten im Getriebensein in dieser Welt. Mittendrin. Manchmal, wenn ich so über die Autobahn jage, dann bleibe ich einfach mal stehen auf so einem Parkplatz. Meistens lasse ich auch einfach ein Radio aus. Und wenn ich so fahre über die Autobahn und wenn ich so unterwegs bin, ich bin viel unterwegs, so 180 Tage im Jahr, da rede ich oft mit meinem Herrn einfach. Und ich befehle Herrn Jesus die Menschen um mich herum an. Die Menschen, die in Not sind. Und manchmal bin ich einfach ruhig und höre nur und sage, red du in mein Herz. Sprich du zu mir. Sprich zu mir das, was du getan haben willst durch mein Leben. Gewirkt durch deinen Heiligen Geist. Ich finde, das ist ein sinnvolles Leben, ihr Lieben. Und viele Menschen in unserer Gesellschaft, und weil sie gesagt haben, auch Herr Bürgermeister Rutschmann, so römisch-katholisch sind, und also ist nichts Schlimmes, und gell, ja, man denkt es immer, aber ja, ich fand es sehr interessant. Ich habe die Enzyklika, also ein Lehrschreiben vom Papst Benedikt XVI über Liebe gelesen. Und der Papst Benedikt XVI. Schrieb in diesem Lehrschreiben, das hat mich fasziniert. Und er schrieb darin, nicht wir brauchen versuchen, so unendlich Gott irgendwie versuchen zu lieben. Sondern wir müssen es verstehen lernen, glauben lernen, dass er uns liebt in Jesus Christus. Und durch diese Liebe in Jesus Christus können wir ihn lieben. Das ist ein sinnvolles Leben. Und durch diese Liebe, die Gott in unser Herz hineinlegt, dürfen wir unseren Nächsten lieben, weil Christus durch uns den Nächsten lieben möchte, ihr Lieben. Von daher ist ihre Aussage wunderbar. Es ist sagten, der gibt, der empfängt. Aber wir enden ja oft so an dem, ja, soll ich dem jetzt auch noch und dem vielleicht auch noch und da soll ich vielleicht auch noch Gutes tun? Nee, da werde ich nur noch ausgenutzt. Aber die Liebe Gottes denkt nicht so, ihr Lieben. Die Liebe Gottes in Jesus Christus denkt nicht so. Die denkt nicht dran, da werde ich ja nur ausgenutzt. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott Jakobs, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, um uns Menschen mit sich zu versöhnen, der liebt einfach, der gibt einfach. Und diese größte Gabe, die können wir ja sehen am Kreuz von Golgatha. Und deswegen finde ich es so schade, ihr Lieben. Ihr habt es vielleicht auch gemerkt, das erbost mich fast, wenn wir uns so eine degenerierte Gesellschaft leisten können, die sich Witzfilme leistet über Jesus Christus, über den, der die Menschen liebt. Der keine Menschen dazu anstiftet, sich für ihn zu töten. Der keine Menschen dazu anstiftet, einfach sein Geld wegzuschmeißen und dann auf der Straße zu sitzen und zu betteln, wie es in manchen Religionen ist. Der die Menschen liebt und sagt, schau mal, ich will dich zurückgewinnen. Ich will deinem Herzen Frieden schenken. Ich will dir, der du so aufgescheucht durch diese Welt rennst, ewigen Wert geben. Du musst deinen Wert nicht drüber definieren, über das, was du alles geschafft hast im Leben, was du alles erreicht hast im Leben, wer du mal warst im Leben. Dein Wert definiert sich über das Blut von Jesus Christus. Das habe ich vergossen für dich. Der Apostel Petrus schreibt, er hat uns erkauft, der lebendige Gott, nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, sondern mit dem Blut seines Sohnes Jesus Christus hat er uns erkauft. So viel bin ich ihm wert, dem allmächtigen Gott. Ihr Lieben, das bin ich ihm wert. Und wenn ich das glauben darf, dann kommt die Liebe Gottes in mein Herz. Wenn ich Vergebung gefunden habe am Kreuz von Golgatha, wenn ich den Wert des Blutes verstehen darf durch den Heiligen Geist Gottes, das bin ich dir wert. Das bin ich dir wert. So sehr liebst du mich. Und das bedeutet Glauben, das bedeutet Vertrauen. Und dieser Glaube wirkt sich aus in diese Welt. Der wirkt sich aus in diese Welt. Und davon ist Deutschland geprägt, ihr Lieben. Die Diakonie ohne lebendige Christen hätte es die nie gegeben. Caritas ohne lebendige Christen, also ohne Menschen, die gewusst haben, Jesus Christus lebt und er ist der Versöhner. Sein Blut ist meine Versöhnung. Ohne diese Menschen hätte es das alles gar nicht gegeben, ihr Lieben. Und das ist nicht einfach nur so eine Aussage von einem wild gewordenen Christen. Darüber machen sich Historiker Gedanken. Wie gab es das, dass ein Land wie Deutschland so aufgebrochen ist, auch wirtschaftlich aufgebrochen ist? Da gibt es ganze Studien darüber, was man sehen kann in Orten, an Gebieten, gerade wie im Schwabenland, wo der Pietismus so stark war. Wo man darauf vertrauen konnte, auf das Ja des Arbeiters und auf das Nein des Arbeiters. Dass es wahrhaftige Arbeiter waren. Menschen, die sagten, wir sind einem größeren König Verantwortung schuldig als nur einem irdischen König, sondern einem allmächtigen Gott. Und deswegen wollen wir unser Bestes tun in unserem jetzigen Leben. Die merken, es ist ein sinnvolles Leben. Jeder Schritt, den ich tue, jeder Hieb, den ich tue im Leben, jedes Ding, das ich mache, ist nicht umsonst. Es macht Sinn. Wenn es in der Kraft, in der Liebe und im Antrieb des lebendigen Gottes gelebt ist, macht Sinn. Der Gründer des Roten Kreuzes, ihr Lieben, Henri Dunant, wunderbar, wenn man diese Biografie liest, dieses Mannes, ein lebendiger Christ, ergriffen von dieser Liebe Jesu. Und gesagt, Mensch, da müssen wir doch was machen für diese Welt. Gewaltig. Deswegen leben wir in so einem guten Land, ihr Lieben. Das ist meine feste Überzeugung, nicht nur meine feste Überzeugung, es ist die feste Überzeugung von vielen Menschen, von Menschen, die weit höher denken können als ich. Dass wir deswegen in so einem guten Land leben, weil in diesem Land, das geprägt wurde über Jahrhunderte von lebendigen Christen. Von Menschen, die auf Jesus Christus vertraut haben, die gesagt haben, wir wollen uns zurücklieben lassen zum lebendigen Gott. Und dann durch diese Liebe, die in unser Herz ausgegossen ist, wollen wir was Gutes tun für dieses Land, für die Menschen um uns herum. Die ergriffen waren von dieser Liebe in Jesus. Und die merken, das geht doch gar nicht um mich mehr, sondern es geht doch um ihn, den allmächtigen Gott. Für die Worte des Propheten Wahrheit wurden, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Als ordentlich dein Gesangbuch auswendig lernen. Ein Bibelvers nach dem anderen auswendig lernen. Sondern als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott. Es erfüllt dein Leben. Dich unter dem allmächtigen Gott zu stellen und Jesus Christus Herr sein zu lassen in deinem Leben. Der Herr Jesus wird gefragt, was ist das höchste Gebot? Mit anderen Worten sagt er dieser Schriftgelehrte, ich will wissen, was erfüllt wirklich den Sinn meines Lebens. Das wollte ich gerne wissen, weil das wichtigste Gebot, wenn ich das einhalte, das gibt mir Sinn. Und der Herr Jesus sagt, du weißt doch, was das wichtigste Gebot ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deinem ganzen Seele, das heißt mit deiner ganzen Person und deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das erste Gebot, das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt mit anderen Worten, wenn das in deinem Leben eintritt, lieber Schriftgelehrter, dann ist dein Leben ein sinnerfülltes Leben. Egal, wo es gelebt wird, egal in welchen Umständen es gelebt wird, dieses Leben, es ist sinnerfüllt. Es ist sinnerfüllt. Weil dieses Leben in Christus, das gibt selbst Tränen Sinn, ihr Lieben. Das gibt Sinn für die Arbeit. An dem Platz, an dem ich stehe, möchte Gott sich zum Ausdruck bringen durch mein Leben. In seiner Freundlichkeit, in seiner Liebe, in seiner Treue, in seiner Reinheit. An dem Platz, an dem ich stehe. Was ich auch immer mache, ihr Lieben. Ob ich studiere, ob ich Bürgermeister bin, ob ich Pfarrer bin dieses Ortes, ob ich Diakonieschwester bin, ob ich Spenglermeister bin. An dem Platz, an dem ich stehe, möchte Gott sich einfach durch mich verherrlichen. Und er verherrlicht sich durch mich, durch Wahrhaftigkeit, durch Gnade, durch Barmherzigkeit, durch Treue, indem mein Herz Jesus Christus gehört. Es ist ein sinnerfülltes Leben. Es ist ein sinnerfülltes Leben. Und das zum Schluss. Ja, vor kurzem war ich im Schwarzwald auch und habe auch in so einer Veranstaltung gesprochen. Und da war so ein Altennachmittag und ich mag das so sehr. Und da war ich dort und durfte eine Andacht halten und dann hat es draußen geregnet, was ging und keiner konnte mehr raus. Und die Frau, die den Nachmittag geleitet hat, die sagt, so, naja, jetzt machen wir es ganz einfach, jetzt stehen wir alle auf, die was zu erzählen haben aus ihrem Leben mit dem Herrn Jesus und erzählen mal ein bisschen was heute Nachmittag. Und da waren so viele ältere, lebendige Christen dabei. 80 Jahre, der eine war 90 und hat einfach erzählt, wie er zum Glauben an Jesus fand, als er 13 war. Und was Jesus durch sein Leben alles getan hat, durch die Jahre hindurch, wie treu Jesus ihm war. Und da habe ich mich daran erinnert, an alte Menschen in meiner eigenen Familie lieben, die bitter gestorben sind, die das Wort Jesus nie über die Lippen gebracht haben, die immer versucht haben, gute Menschen zu sein, aber die diesen treuen, liebenden Gott nie kennengelernt haben. Und da dachte ich mir, dieses Leben, selbst von so einem alten Menschen, wenn es so gebrechlich ist, es strahlt noch was aus von dieser Herrlichkeit und Schönheit und Menschenfreundlichkeit und Gewalt und vergebenden Kraft dieses lebendigen Gottes. Ein sinnerfülltes Leben, dachte ich mir. So will ich alt werden, wenn ich alt werden darf. Und das soll, wenn ich mal sterbe, soll über meinem Leben stehen, ihr Lieben. Es war ein Leben, an dem hat man gesehen, es gibt einen lebendigen Gott. Es war kein perfektes Leben. Aber es war ein Leben, das vertraut hat auf diesen perfekten Gott. Das vertraut hat auf das Blut Jesu. Das sich geliebt wusste von der Liebe des lebendigen Gottes. Und deswegen in dieser Welt keine bitteren Worte nur verstreut hat, sondern Worte der Hoffnung. Und es passt so aktuell. Wir haben heute Morgen, sagt meine Tochter mal wieder, Papa, lass uns doch mal wieder für unsere Politiker beten in Deutschland. Und da dachte ich, recht hat sie, ne? Das steht ja sogar in der Bibel. Und die Bibel hat immer recht. Und wenn meine Tochter sagt, was in der Bibel steht, hat sie recht. Und da ist mir das so bewusst geworden, weil das sagt ja der Apostel Paulus, betet doch für eure Könige. Und so will ich euch auch den Herrn Bürgermeister anbefehlen, ihr Lieben. Ist keine einfache Sache. Allen Menschen immer alles recht machen, das mag eine Kunst sein, die keiner so richtig kann, ne? Aber betet. Betet für ihn, dass er es wissen darf, da steht ein noch viel größerer über ihn, der viel weiser ist und der Weisheit geben kann dem, der ihn bittet. Und möge unser Leben dazu dienen, ob es jung ist oder alt ist, sondern in unserem Leben sieht, es gibt einen lebendigen Gott. Und es war ein sinnerfülltes Leben. Wie lang es auch immer gelebt sein mag in dieser Welt, aber es war ein sinnerfülltes Leben. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du uns Menschen nicht einfach so im Regen stehen lässt, in der Dunkelheit, im Verlorensein, im Herumirren in dieser Welt, im Suchen nach Frieden und Freude, im Suchen nach Sinn, in so vielen Dingen, die uns manchmal so sinnlos erscheinen. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du unser Leben erfüllen willst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns gebrauchen willst in dieser Welt, die Freundlichkeit und Liebe, Barmherzigkeit und Güte und Gnade, Herrlichkeit, Reinheit, Heiligkeit des allmächtigen Vaters zu leben, anderen Menschen mitzuteilen von dieser Liebe, die wir empfangen. Und ich bitte dich, dass heute Abend niemand nach Hause gehen muss, der sagen muss, mein Leben ist ein sinnloses Leben. Meine Tränen sind sinnlos geweint. Meine Angst ist sinnlos. Ich bitte dich, dass heute Abend Menschen verstehen dürfen, dass es gar nicht darum geht, um unsere Umstände, sondern um den, der Kapitän ist in all diesen Umständen. Der das führen darf, der das leiden darf und der selbst aus den kaputtesten und schmerzhaftesten Situationen was Wunderbares machen kann. Selbst in unserem Leben noch. Das bitte ich um deines Namens willen. Und wenn wir schon drüber geredet haben, wollen wir das auch. Wir wollen auch den Bürgermeister und all die anderen, die hier Verantwortung tragen, Herr, wollen wir dir anbefehlen. Und wir wollen dich bitten, dass sie deine Weisheit erfahren dürfen, sich ausstrecken nach deiner Weisheit und staunen dürfen und lernen dürfen zu staunen über deine Güte und über deine Macht, selbst in so ganz Dingen, die uns so alltäglich erscheinen, einzugreifen und wunderbar zu lenken. Amen.